we do have one more cast.
Hallo und herzlich willkommen zum Joker-Podcast One More Cast. Heute mal wieder mit einem Special Guest. Und zwar darf ich begrüßen Max vom Kanal Maxel. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Hi, hi, hi. Danke für die Einladung.
Super gerne. Ich meine, ich verfolge dich ja schon sehr lange, muss ich sagen. Also du hast jetzt, glaube ich, auch die 10.000 Abonnenten gerade geknackt, ne?
Ja, also es ist jetzt schon ein bisschen her, ein paar Wochen, aber ich habe sie geknackt, endlich.
Aber du machst ja schon extrem lange, finde ich, qualitativ sehr hochwertige Videos, gibst dir sehr viel Mühe, investierst bestimmt auch sehr viel Zeit.
Vielleicht noch zu viel.
Gibt es zu viel?
Ja, ich glaube nicht, aber viele sagen, es ist zu viel.
Ja? Ja. Lass die anderen mal reden. Ich glaube, Qualität setzt sich am Ende durch. Wenn du magst, stell dich noch mal ganz kurz vor, vielleicht auch für mich ein bisschen, aus welcher Ecke in Deutschland kommst du, wie bist du so ein bisschen auch zu YouTube gekommen und ich habe ja auch so ein bisschen deinen Kanal angeschaut, aber für die Zuhörer vielleicht, die jetzt noch nichts mit deinem Namen oder mit dem, was du machst, anfangen können, dass du für die so ein kleines Intro einmal gibst, dass sie sich so ein bisschen einordnen können.
Okay, also ich bin Max vom Kanal Maxel. Und ich komme aus der Ecke Karlsruhe, beziehungsweise aus Karlsruhe. Ich komme aber eigentlich aus Bayern, in der Nähe von Nürnberg, Herzogenaurach. Das ist so ein kleines Dorf, wo Adidas, Puma, Schaeffler, ich weiß nicht, ob das dir was sagt, herkommt. Ja. Und genau, ich bin jetzt hier nach Karlsruhe gezogen. Und auf meinem YouTube-Kanal mache ich eben alles rund um Technik und versuche das, wie du auch schon gesagt hast, so cinematisch und aufwendig wie nur irgendwie möglich in Szene zu setzen. Ja. Manchmal gelingt es mir gut, vielleicht manchmal vielleicht weniger gut, aber mein Ziel ist halt irgendwie immer von Video zu Video irgendwas, wenn es nur so die Kleinigkeit an Kleinigkeiten ist, es immer besser und besser zu machen.
Und sag mal, wie lange machst du das schon?
Also ich sage immer, es sind jetzt aktuell so 3, 3,5 Jahre, aber eigentlich ist es ein bisschen länger, aber da habe ich immer mal nur mal Videos hochgeladen, ein bisschen ausprobiert, geguckt, wie es ankommt. Aber so richtig, dass ich gesagt habe, okay, ich nehme es jetzt ernst und ich möchte jetzt wirklich das Bestmöglichste daraus machen, finde ich, ist eigentlich erst so seit fast 3, 3,5 Jahren.
Ja, krass. Und sag mal, machst du nebenbei noch was anderes oder machst du nur YouTube?
Nee, ich mache noch nebenbei was anderes. Aber das ist alles momentan so ein bisschen in der Schwebe und ein bisschen hin und her. Das kann ich dir gerne so ein bisschen privat noch erzählen. Ja. Aber ich habe eher nebenbei noch was anderes.
Aber Ziel wäre auf jeden Fall schon, YouTube hauptberuflich zu machen oder auf willst jeden du Fall. Woanders hin?
Auf jeden Fall. Also da hätte ich auf jeden Fall mega Lust zu. Wenn das aber nicht klappen sollte aus irgendeinem Grund, ich habe jetzt keine, also es gibt für mich momentan keine Möglichkeit zu sagen, okay, ich höre damit auf. Aber so ein zweiter Traum wäre auf jeden Fall, in dieses Filmbusiness einzusteigen. Also Kinofilme, Werbeproduktion, aber alles auf jeden Fall irgendwie mit Video.
Ich meine, 10.000 Abonnenten ist ja so, ich kann mich jetzt ja nur an meine Anfangszeit erinnern. Da habe ich ja am Kanal auch noch mehr eigentlich nur Tutorials gemacht und alles, was so Hilfevideos und so weiter anging. Und ich weiß auf jeden Fall, ich finde auf jeden Fall, die ersten 10.000 Abonnenten sind die schwierigsten. Es ist irgendwie, also man muss viel investieren und es kriegen halt noch nicht so viele mit. Und ich sag mal so, dann ab 10.000 fühlt sich das irgendwie dann ein bisschen entspannter an. Ja. Weil das halt nochmal, das ist halt so die Lehre, ne? So, wo man viel investiert und noch nicht weiß, was kommt vielleicht gut an, was kommt nicht so an, wo ist man selber vielleicht auch noch am Arbeiten oder noch nicht hundertprozentig zufrieden. Und gleichzeitig kriegt man noch nicht genug Feedback von der Community, wo man sagen kann, okay, da sollte ich vielleicht ein bisschen mehr Fokus drauf werfen. Ich meine, bei mir waren das so Basics. Ich habe ja jetzt, sage ich mal, auch qualitativ jetzt nicht solche krassen Videos gemacht, wie du es machst, aber bei mir war es dann, Mikro war mies, nimm mal ein anderes Mikro oder was weiß ich, Objektiv, Kamera, so dieses ganze Thema, wo man da dann so reinrutscht. Das ist ja das, wo man bei den ersten 10.000 Abonnenten immer sich extrem weiterentwickelt.
Und, ja, auf jeden Fall. Ich meine, gerade das, was du auch meintest, dass man irgendwie noch gucken muss, wo verschlägt es einen hin, da bin ich gerade auch noch so ein bisschen in dieser Findungsphase, weil ich auch jetzt beobachte, okay, die und die Videos laufen einfach echt gut, weil es die Leute interessiert und bei manchen Themen, die vielleicht jetzt auch speziell mich extrem interessieren, merkt man manchmal, okay, das kommt aber doch gar nicht so gut an, beziehungsweise es sehen eben nicht so viele Leute, wie man es sich eigentlich vielleicht erhofft hat. Und ich finde, so mittlerweile merkt man aber, okay, in die Richtung muss ich gehen, in die Richtung ist vielleicht eher nicht so gut, vielleicht, weil es mir auch nicht so gut tut oder mir nicht so gefällt. Aber ich finde, so langsam kommt man in diese Selbstfindungsphase.
Ja, voll. Ja, gut, die geht bestimmt, also die geht ja immer noch weiter. Bei mir hat sich das ja auch im Laufe der Zeit einfach dann auch verändert, weil das, wie du es gerade beschrieben hast, man macht manchmal Videos, auf die man Bock hat, die aber dann die Community irgendwie nicht so aufnimmt, wie man es vielleicht erwartet hat. Auf der anderen Seite finde ich das auch immer so, also es ist natürlich Videos, die nicht sofort die Aufrufe kriegen, die man sonst so hat, heißt ja nicht, dass die langfristig nicht bekommen.
Genau.
Und vor allen Dingen bei deinen, sag ich mal, bei den Videos, also ich kann nur jedem Zuhörer mal empfehlen, bei Maxe vorbeizuschauen, die Qualität und die Zeit, die du auf die Shots so verwendest, das setzt sich ja früher oder später durch, ne? Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich hoffe es, also bin gespannt.
Auf jeden Fall. Ich meine, du wirst vielleicht für dich einfach auch noch so einen persönlichen Flow irgendwie bestimmt kriegen, wo du irgendwie merkst, okay, das mache ich vielleicht lieber, das gefällt mir mehr, da investiere ich mehr Zeit rein und in einem anderen Bereich vielleicht nimm da viel ein bisschen Zeit weg. Aber ja, krass, sag mir mal, wie bist du denn so auf YouTube gekommen? Hast du irgendwie Vorbilder gehabt? Hast du erstmal nur zugeguckt? Bist du sofort reingegangen und wolltest auch unbedingt Videos aufnehmen? Oder wie bist du da so zugekommen?
Das war eigentlich ziemlich witzig sogar. Also ich werde es momentan relativ häufig gefragt, auch so von Kumpels, weil die sagen, hey, ich habe dich das noch nie gefragt. Und dann erzähle ich die Story momentan recht häufig. Aber früher, also mein Papa hat so einen Camcorder gehabt, also schon als kleines Kind. Und ich habe mir diesen Camcorder irgendwie immer geschnappt, immer damit rumgefilmt, aber halt nur Quatsch damit gemacht. Also irgendwie Grashalme gefilmt oder irgendwelche Blumen oder dann doch mal irgendwie die Oma, wenn sie am Esstisch saß. Und dann wurde ich natürlich auch so mit den Jahren älter und älter und dann kam das Interesse auch für Technik und ich habe wirklich jeglichen Quatsch gekauft. Ich habe irgendwelche ferngesteuerten Roboter gekauft und darauf hingespart und dann lag es aber auch wieder im Eck. Aber ich habe mich dafür immer interessiert. Also alles, was irgendwie mit Technik zu tun hatte, was geleuchtet hat, was irgendwie ein Display hatte, das fand ich cool. Und dann irgendwann rutscht man natürlich auch so in dieses YouTube-Thema und dann war ich auch erstmal Zuschauer und habe mir das alles angeguckt. Dann habe ich die ganzen Tech-Kanäle entdeckt und gesehen, hey, die interessieren sich für das und machen Videos drüber. Ich habe gerne eine Kamera in der Hand, interessiere mich auch für die Technik und dann probier es doch einfach mal. Und dann habe ich wirklich so ich weiß gar nicht, was das damals für ein Handy war, aber ich habe wirklich mit Handy-Videos angefangen und habe, ich glaube, das war ein Samsung Galaxy S5 oder so und habe das dann auf so ein Stativ gepackt und mich davor gesetzt und so Tech-News gemacht. Bin dann auf Webseiten gegangen und habe mir halt dann irgendwelche Neuigkeiten rausgesucht. Und dann davon berichtet und die hochgeladen und einfach mal geschaut, wie es läuft. Ich glaube, die Videos gibt es gar nicht mehr, die habe ich runtergenommen.
Ja, die hast du runtergenommen. Ich habe mir nämlich noch deine ersten Videos angeguckt und da habe ich schon gedacht, beim ersten Video, das war glaube ich vor 3 Jahren oder so, da hast du schon ungefähr ein absolut gefühlt perfektes Desk-Setup und ich dachte so, krass, dein erstes Video ist schon so perfekt. Aber es gab offensichtlich davor noch andere Videos.
Es gab genug andere Videos und ich habe es neulich, wie gesagt, mit einem Kumpel auch drüber gehabt und ich habe mich irgendwie geärgert, dass ich sie runtergenommen habe, weil jetzt so im Nachhinein würde ich es irgendwie gerne sehen, weil ich habe sie jetzt auch gar nicht auf dem Computer mehr oder so. Ja. Also das bereue ich schon so ein bisschen jetzt im Nachhinein, aber da gab es scheinbar eine Phase, wo ich dachte, nee, die musst du jetzt runterschmeißen. Aber so war der Anfang.
Du hast quasi einen Imagewechsel durchgeführt.
Genau, den ich jetzt im Nachhinein eigentlich gar nicht machen wollte.
Ja, das ist ja der Weg, das ist ja der Weg. Da muss man ja dann durch. Aber okay, das heißt, da bin ich ja beruhigt. Ich habe schon gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Sein erstes Video ist schon so perfekt. Wenn ich meine ersten Videos angucke, dann gut, es ist teilweise so, wenn man ein Jahr zurückguckt oder anderthalb oder zwei, dass man denkt, boah, krass, wie man noch zu der Zeit aufgenommen hat, weil sich halt auch die Technik so schnell weiterentwickelt und immer wieder neue Funktionen und neue Möglichkeiten irgendwie da sind. Hat sich denn so dein Video-Workflow, wie du quasi Videos aufnimmst, konzipierst, wie du dir Shots überlegt, hat sich das im Laufe der Zeit verändert oder hast du da so einen festen Flow, den du immer machst oder wie gehst du da so vor?
Also letzten halben Jahr hat sich extrem verändert. Ich habe davor wirklich immer so einfach drauf losgefilmt und mir irgendwas überlegt und Inspirationen anhand von anderen Bildern irgendwie geschnappt oder viel auch Spielfilme geguckt und mir da einfach angeguckt, okay, wenn da ein MacBook zum Beispiel irgendwo steht, wie leuchten die das in diesem Film aus? das habe ich mir mal angeguckt und dann einfach so aus der Erinnerung raus versucht, das irgendwie nachzustellen. Aber jetzt mittlerweile ist es schon anders. Also ich setze mich hin, zeichne sogar teilweise Shots auf. Es sieht zwar schrecklich aus, ich zeige das, glaube ich, auch nie irgendwo auf Instagram oder so, weil, also man kann es echt nicht zeigen, aber ich weiß halt, was ich damit vorhatte und was ich für einen Shot haben möchte. Und ja, also das ist vor allem das, was sich extrem geändert hat, dass ich einige Shots zeichne, bevor ich sie dann irgendwie in die Tat umsetze. Und auch was das Skripten angeht, da habe ich früher mich wirklich immer mal so einen halben Tag hingesetzt und mal geschrieben und dann wieder mal aufgehört und dann am nächsten Tag weitergeschrieben. Und jetzt sitze ich wirklich manchmal so einen ganzen Tag von früh bis abends da und baller da so ein Skript durch, bis er dann fertig ist und perfekt. Und auch erst dann höre ich auf. Ist vielleicht manchmal auch nicht die beste Herangehensweise, weil man dann doch manchmal so einen Break braucht. Aber irgendwie funktioniert es mittlerweile ganz gut, dass ich mich da so durchbeiß. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, wenn du Skripts oder so schreibst, machst du das relativ häufig?
Ich kenne das ja auch, sage ich mal so, von Kilian und, sage ich mal, den anderen Tech-YouTubern. Ich bin ja so ein bisschen mehr Handwerker als Designer, würde ich sagen. Mhm. Also ich benutze die Produkte im Alltag und schreibe mir eigentlich permanent, wenn mir was auffällt. Ich habe jetzt gerade, teste ja macOS Ventura, und auch so ein bisschen zu gucken, welche Programme funktionieren wo, wie und wo sind so irgendwie Fehler. Ich hatte jetzt gerade das Mail-Programm von Apple mal wieder getestet, weil für mich zum Beispiel so Funktionen, die es lange bei Apple jetzt nicht gab, die jetzt irgendwie so halb da sind, halt irgendwie Wiedervorlage oder Mitteilung bekommen, wenn irgendwie eine Konversation aktualisiert wird, oder eine Nachricht zurückrufen, wenn man die nochmal irgendwie bearbeiten will. Da gibt's ja auch andere Hersteller wie jetzt Spark oder so, die halt deutlich mehr Funktionen einfach haben, die ich auch super cool finde. Und ich teste die dann einfach im Alltag auf einem Gerät und mache mir Notizen dazu. Und dann setze ich mich irgendwann hin und mache daraus sozusagen das Skript. Mhm. Und versuche das aber immer so aus einer Perspektive vom normalen User irgendwie zu machen, weil ich auch ein normaler User bin. Also ich kann zum Beispiel jetzt nicht wie du oder wie auch, sage ich mal, viele von den anderen Tech-YouTubern so in mir über einen Shot, also es turnt mich nicht wahnsinnig an, mir über einen Shot extrem lange Gedanken zu machen. So, das ist einfach nicht in mir. Und auch wenn ich das absolut bewundere und ich habe mir auch zum Beispiel dein AirPods Pro 2 Video nochmal angeschaut, sind halt mega geile Shots drinne. Ich denke mir so bei jedem Shot so, boah, krass, Alter, dann hat er da noch die Accessoires irgendwie geil positioniert, er hat das Licht irgendwie so gemacht und dann so verschiedene Effekte und ich denke mir so, boah, das ist einfach so heftige Arbeit und mir fehlt da auch, sag ich mal, in vielen Bereichen einfach A, im Moment die Zeit und B, auch so ein bisschen vielleicht auch das Talent, das entsprechend umzusetzen. Und deswegen konzentriere ich mich eigentlich so auf, sag ich mal, die Alltagssicht auf so ein Produkt, wie ich glaube, wie meine Kunden mit Produkten umgehen, weil ich kriege ja, sag ich mal, so im Alltag durch den Support mit, was bei den Leuten am Ende des Tages ankommt. Wenn man jetzt zum Beispiel die Frage hat, sollte man die aktuellen AirPods Pro 2 nehmen oder die AirPods Pro? Ja. Weil es ist ja auch ein bisschen in deinem Video rübergekommen, dass da die Unterschiede schwer zu erkennen sind zum Teil, ne?
Ja, also einfach war es nicht, die Unterschiede aufzuzeigen. Ich meine, es gibt welche, aber ich glaube, sie vor allem für so einen alltäglichen User irgendwie schmackhaft zu machen und dem zu sagen, hey, wegen den und den Punkten solltest du jetzt unbedingt upgraden, das ist nicht so einfach. Und ich finde, wenn es dann auch nicht so einfach ist, dann ist es vielleicht auch so für den alltäglichen User nicht die Empfehlung wert.
Ja. Ja, ich sag mal, das finde ich halt bei deinen Videos halt krass, was jetzt die Qualität auch angeht. Ich zum Beispiel hätte wahrscheinlich so ein Video AirPods Pro 2 gar nicht gemacht, weil ich mir einfach, also weil es für mich eine super schwere Herangehensweise gewesen wäre, diese Unterschiede irgendwie darzustellen und dafür so einen hohen Aufwand zu fahren, wie du ihn, sag ich mal, für das Video fährst. Ich meine, das Video sieht fantastisch aus, aber es sind ja auch die letzten Produkte. Wir können da ja auch vielleicht ein bisschen so, sag ich mal, diese iPad-Thematik mal so ein bisschen uns anschauen. Mhm. Es sind ja viele Produkte rausgekommen, die zum Teil sehr detaillierte Änderungen oder Unterschiede haben, die Normal-User, würde ich sagen, erstmal totale Überforderung hat. Brauche ich jetzt den vollen Farbumfang oder was ist der überhaupt ein Farbumfang? Also solche Fragen.
Ja, vor allem, weil dann halt eben auch noch dieses Thema Preispolitik dazu kommt, die ja momentan auch so ein bisschen in der Kritik steht. Ja. Und ich glaube, dann diese Kombination aus, ein alltäglicher User sieht zwar die neueste Generation von einem iPad, denkt sich aber dann, okay, so viel geändert hat sich nicht, sieht dann aber den hohen Preis und ihm dann zu rechtfertigen, hey, doch upgrade, schau dir das Teil an oder investier das Geld, ist halt super schwer. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt hätte ich da auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich sage, kauf dir das. Ja. Und dann kauft er sich, sitzt da und denkt sich, okay, wow, hätte ich vielleicht 200-300 Euro weniger ausgegeben und ich wäre genauso zufrieden gewesen.
Ja, klar, ich finde das auch schwer. Also ich sehe auf der einen Seite, dann sage ich mal auch Apple, die sagen, okay, wir wollen einfach ein aktuelles Line-Up haben, was sozusagen der aktuellen Zeit gerecht wird. Das heißt, es gibt ja auch Leute, die kaufen das erste Mal ihr erstes Produkt, sage ich mal, und dass die das Beste kriegen, was aktuell möglich ist, finde ich gut. Ich meine, Preise müssen wir eigentlich so ein bisschen, sage ich mal, wahrscheinlich einklammern, weil das einfach auch der Zeit jetzt geschuldet ist, dass alles so ein bisschen teurer wird. Ich finde eher, also was ich eher schwierig finde, und das, sage ich mal, kommt ja auch bei den AirPods Pro 2 und den AirPods Pro so ein bisschen rüber, was sind eigentlich die Alleinstellungsmerkmale? Warum gibt es das alte Produkt, in Anführungsstrichen alte Produkt noch? Weil der User ist ja im Prinzip erstmal überfordert. Warum soll ich das alte nehmen? Weil die Unterschiede sind jetzt gar nicht so krass groß. Das finde ich halt eher schwieriger, weil ich schon merke, wenn ich mir jetzt das iPad-Lineup angucke und mir so überlege, was will ich eigentlich für ein iPad, dass man erstmal voll ins Detail gehen muss, um sich zu fragen, okay, brauche ich ein laminiertes Display? Brauche ich den Farbumfang? Brauche ich den zweiten Stift von Apple oder reicht der erste? Und ja, wenn man, weißt du, wenn man sich selber schon diese Fragen stellen muss und dann überlegt, so jemand, der, wir sind da ja voll im Thema, es ist ja, jeder YouTuber ist ja sein täglich Brot, aber Leute, die das erste Mal sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein iPad oder da so ein bisschen mit zu tun haben, für die ist es ja eine komplette Überforderung.
Mhm. Aber weil ich jetzt gerade zu den absoluten Apple-Experten hier vor mir sitzen habe, es kam halt auch das neue iPad Pro raus und ich weiß nicht warum, ich habe es nicht rauslesen können oder raushören können. Es wird ja DaVinci Resolve fürs iPad Pro geben, aber nur für das neue oder auch für das Vorgängermodell. Da bin ich mir nämlich nicht sicher.
Und ich wollte nur fragen, für M2, soweit ich weiß.
Nur für M2, ne?
Ja. Okay.
Dann habe ich schon richtig vermutet.
Ja, es gibt ja da so ein bisschen die Gerüchteküche, dass das sozusagen der Hinweis darauf ist, dass es eventuell ein eigenes Ökosystem für oder ein eigenes System für die Pro-iPads geben könnte, dass dann sozusagen so ein bisschen mehr ein macOS auf dem iPad stattfindet. Weil ich meine, das wirst du ja auch wissen. Ich weiß jetzt, also schneidest du mit Final Cut oder womit schneidest du?
Ja, also es ist immer so ein Hybrid. Ich wechsle tatsächlich immer zwischen Premiere und Final Cut.
Ja, aber das heißt, du hast ja bei beiden auch jede Menge Plugins und irgendwelche, irgendwelche Layer und whatever. Das heißt,
Presets und alles drum
und dran. Ja, genau. Und die, sag ich mal, das auf einen iPad zu bringen, ist ja derzeit irgendwie nicht möglich. Ne?
Nee, ich glaube, irgendwie über Umwege geht es schon, aber dann teilweise auch nicht richtig und dann nur zur Hälfte. Also so voll und ganz nicht. Nee.
Ja. Nutzt du ein iPad für die Arbeit?
Also ich nutze es hauptsächlich zum Skriptschreiben, Mails beantworten. Jetzt vielleicht, wenn es dann auch DaVinci Resolve auf dem iPad Pro gibt mit dem M2, dann vielleicht auch zum Graden mal, einfach um es auszuprobieren. Aber ich glaube auch, dass Apple vielleicht jetzt gerade DaVinci nutzt, um zu gucken, okay, wie kommt das auch an? Vor allem für die ganzen Pro-User, haben die da Bock drauf, wollen die das machen? Und dass sie vielleicht dann erst ihre eigene Software oder halt ihre eigenen Programme auf die iPads bringen. Es ist auch so ein Ding, wo ich da neulich drüber nachgedacht habe, dass ich mir dachte, okay, vielleicht nehmen sie gerade ein anderes Programm von einem externen Hersteller, probieren das aus und wenn es gut ankommt und funktioniert, ja, okay, gut, dann unsere eigenen Programme.
Ja, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen eine Strategie, die damit zu tun hat, dass Apple ja da auch Stress gekriegt hat, dass man sozusagen, dass Apple immer in allen Bereichen, weil es ihr eigenes Ökosystem ist, sozusagen immer die Ersten sind und die ja auch schon bei den AirTags war das, kam, gab es ja auch erst von dieser anderen Firma, diese AirTags, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißt.
Teil heißen die, ne?
Nee, diese schwarzen, wie heißen die denn nochmal? Es war, glaube ich, irgendwann im März, April gab es sozusagen diese Integration von Trackern in iOS und dann wurde released, also haben die es angekündigt und es wurden halt erstmal von einem anderen Anbieter, ich komme jetzt nicht auf den Namen, was sind so schwarze, die sind ein bisschen günstiger, die wurden erstmal released und die AirTags sind dann deutlich später von Apple veröffentlicht worden. Ich glaube, das ist zum einen vieles natürlich auch eine marketingtechnische Entscheidung oder auch so ein bisschen diese Ökosystementscheidung, dass Apple sozusagen immer die Möglichkeit hat, alle die eigenen Produkte sozusagen als erstes rauszubringen und das abzugreifen. Mhm. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie du das in der Szene so ein bisschen siehst. Ich habe irgendwie das Gefühl, zumindest wenn ich jetzt so bei YouTube gucke, dass DaVinci Resolve gerade so ein bisschen Run hat, dass viele dahin wechseln und das nutzen.
Also es ist extrem im Hype momentan. Also ich nutze es persönlich nur zum Graden und dafür ist es mega. Aber ich habe jetzt auch viele Kollegen, Kumpels, die super viel da drin auch schneiden. Also da passiert dann alles nur noch da drin. Die sind dann von Final Cut oder Premiere weg und haben gesagt, okay, ich grade jetzt da drin und schneide auch parallel meine Videos und es soll auch sehr gut funktionieren. Ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert. Also ich grade wirklich bloß ausschließlich mit DaVinci. Mhm. Aber was ich so höre, die Leute sind begeistert, es funktioniert gut. Es gibt schon von Haus aus, also wenn du dir wirklich diese Vollversion kaufst, es gibt ja eine Gratis-Version, die ist halt so ein bisschen limitiert und eingeschränkt. Aber wenn du diese 300, 350 Euro Vollversion kaufst, dann hast du teilweise auch Plugins schon mit drin oder bestimmte VFX-Presets, die du bei Premiere oder Final Cut extra dazu kaufen müsstest. Mhm. Und die sollen tatsächlich auch ziemlich gut sein. Also es gibt da wie so ein Lens-Flare-Plugin und wenn du das reinpackst und ordentlich trackst, sieht es wirklich so aus, als ob das ein Lens-Flare von der Kamera wäre. Mhm. Also es fällt quasi nicht auf. Und ich glaube deswegen gerade so Sachen, da sagen die Leute dann, okay, ich probiere es aus und dann fängst du damit an, arbeitest dich ein und merkst, oh, es ist eigentlich echt ziemlich cool. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann anfange, in DaVinci zu schneiden. Ich weiß nicht, warum.
vielleicht frag mich im Halt. Ist es ein ursprüngliches, also ich kenne das Programm gar nicht. Ist es, war das für Grading? Ist das für Grading gekommen und man kann jetzt auch filmen? Also Schnitt?
Also es ist vor allem für Grading gekommen und hat dann so mit den Jahren immer mehr auch in diese Schnittrichtung praktisch seinen Weg gefunden. Okay. Und jetzt kannst du damit eigentlich wirklich ohne Probleme schneiden. Also es gibt da keine Einschränkungen. Und der Vorteil ist halt, du hast ein Programm und hast beides in einem. Also du kannst dann wirklich zwischen zwei Fenstern switchen, graden, dann gerade den Shot, den du gegradet hast, kannst du dann schneiden oder in deine Timeline ziehen. Also es ist schon intuitiver, aber irgendwie nicht so intuitiv, dass ich sage, okay, für mich ist es was.
Ja. Und sag mal, wenn du deine Videos schneidest, also wenn du alles aufgenommen hast, wie lange ist so der Schnittprozess, bis das Endprodukt dann fertig ist?
Also ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich mich nie hinsetze und sage, okay, jetzt habe ich alles und jetzt schneide ich, sondern es ist bei mir wirklich so in der Woche, ich nehme wieder Aufnahmen auf, dann packe ich die wieder in die Timeline, dann sehe ich, okay, die und die Aufnahmen fehlen mir noch, dann schreibe ich mir die in meine To-Do-Liste, nehme die auf und packe die dann auch noch in meine Timeline, aber so grob mit Grading und Schnitt zusammen, es wird schon an die 10 Stunden rangehen, wenn das überhaupt reicht.
Ah, krass. Okay, komm, wir machen mal eine Zwischendurchfrage. Und zwar machen wir mal im Podcast eine One More Question, die sich um natürlich Apple dreht, wo wir ein bisschen unser Wissen testen können. Ich liege auch das ein oder andere Mal daneben, ganz einfach aus dem Mund. Ich habe ein sehr schlechtes Zeitgefühl, wann irgendwann was passiert ist. Ich will mich jetzt schon nicht im Vorhinein entschuldigen. Aber das nur vorne.
Ich bin auch ganz schlecht in Quizfragen.
Ja, siehst du, dann kannst du jetzt mal gleich das Gegenteil beweisen, dass es auch Ausnahmen gibt. Warum heißt Apple Gerüchten zufolge Apple? A. Es ist eine Abkürzung für einen sehr komplizierten Begriff. B. Der erste Büroraum lag neben einem Apfellagerraum. C. Der erste Chip hatte die Form eines Apfels Oder D, aufgrund einer Idee auf eine Apfelplantage, die Jobs besuchte?
Willst du anfangen?
Ich nehme 50-50-Joker. Nein, also hast du den Apple-Film mal gesehen? Also die,
ja.
Da, also ich würde sagen, da ist, glaube ich, ein guter Hinweis da drauf. Ich persönlich, bild
mir ein, ich habe irgendwas von einem Apfelschild gesehen in dem Film.
Ich würde wahrscheinlich A und C rausnehmen. Das ist einmal die Abkürzung für einen sehr komplizierten Begriff und C, der erste Chipper, die Form des Apfels. Also ich würde mich wahrscheinlich auf D setzen, aufgrund einer Idee auf einer Apfelplantage, die Jobs besuchte.
Und ich würde, glaube ich, fast B sagen, weil ich dieses super Schild da in Erinnerung habe.
Der erste Büroraum lag neben einer Apfellagerraum. Also ich kann mich auf jeden Fall an die Szene des Films erinnern, wo über den Namen diskutiert wurde. Ich gucke jetzt einfach mal nach.
Bevor wir jetzt die Lösung kurz leaken, zählt als erster Büroraum schon die Garage? Weil dann würde ich vielleicht doch C sagen.
Du meinst, der erste Chip hat die Form eines Apfels?
Nee, Quatsch, das mit der Plantage. War das
Plantage
dann
D, ne? Ist eine gute Frage, ob der erste Büroraum lag neben einem Apfellagerraum.
Also ab wann definiert man eben einen Büroraum? Weil ich meine, die haben in der Garage angefangen. Das ist ja im Grunde auch den ihr Büro gewesen.
Also ich kann nur sagen, ich war ja bei dieser Garage und ja, ich habe daneben keine Apfelplantage gesehen oder auch einen Apfellagerraum. Obwohl ein Apfellagerraum kann natürlich da gewesen sein.
Ich bleib bei B. Und wenn es falsch ist, ist es falsch. Aber
ja, ich weiß sowieso nicht. Eigentlich müsste da auch noch was anderes stehen. Aber ich gucke nach. Okay, Antwort D ist richtig. Steve Jobs hatte eine Apfelplantage besucht und dachte spontan, das könnte es sein. Apple klang für Jobs unterhaltsam und so schlug er seinem Geschäftspartner Steve Wozniak den Namen Apple Computer vor. Okay, haben wir zumindest ich ein bisschen Glück gehabt. Du warst eigentlich auch schon auf dem D-Train. Aber es kommen ja noch zwei Fragen von der Seite. Kannst du noch aufholen? Maxel, du kannst mir ja vielleicht auch ein bisschen helfen, was das Thema Apple und Android angeht. Du bist ja sozusagen in der Mitte zwischen beiden. Du probierst ja alle Produkte aus. Du benutzt ja wahrscheinlich auch alle Produkte regelmäßig. Erzähl mal vielleicht ganz kurz, wie oft wechselst du dein iPhone im Jahr, dein Smartphone? Und was ist dir im Laufe deiner Zeit so aufgefallen zwischen iOS und Android und so weiter?
Also gerade zur letzten Frage kann ich gleich sagen, was mir unheimlich fehlt, immer wenn ich von einem iPhone auf ein Android wechsle, ist AirDrop. Es ist immer wieder, ich sitze da, will mir irgendwas kurz rüberschicken und denke mir, warte mal, geht gerade nicht, du hast ein Samsung.
Kann man da keine Daten hin und her schicken?
Also es geht ja über Snapdrop, das ist ja so ein Abklatsch von AirDrop. Da geht's schon, aber da brauchst du dann eine App und dann musst du im Browser auf dein Mac zum Beispiel gehen, brauchst die App auf dem Smartphone und dann ist es halt nicht so intuitiv wie iPhone und Mac oder iPhone und iPad oder iPhone und iPhone. Also es funktioniert schon und man kann es auch über Google Drive und so machen. Man kann schon Dinge austauschen, aber es ist halt nicht dieser Mühe, jetzt habe ich schon. Es ist immer noch mal mit irgendwie so ein klein bisschen Arbeit verbunden. Also das fehlt mir immer wieder aufs Neue. Handys wechseln, ich bin ehrlich, ich weiß, ich kann es dir nicht genau sagen. Also ich habe jetzt neulich oder schon ein bisschen länger her das Langzeitreview zum Galaxy Z Flip 3 gemacht. Da habe ich das genutzt, dann danach gleich das Z Flip 4, dann das Z Fold 4. Jetzt aktuell nutze ich ein Pixel 7. Und davor habe ich die S22-Modelle genutzt, also erst das normale S22, dann das S22 Ultra, jeweils immer so 2-3 Wochen. Manchmal ist es auch ein bisschen kürzer, wenn wirklich zu viele Smartphones aktuell da sind. Dann das Nothing Phone habe ich auch genutzt, das ist sogar relativ lang, 4-5 Wochen habe ich das sogar genutzt. Weil manchmal renne ich auch mit zwei Handys rum, wenn ich weiß, okay, ich muss gerade beide testen oder von dem einen will ich noch nicht so ganz weg. Das andere muss aber getestet werden, weil ich kein Fan davon bin, nicht irgendwie in das eine Smartphone, was eigentlich gerade ein Review braucht, nicht meine SIM-Karte zu packen. Also ich habe auch immer zwei SIM-Karten mit derselben Nummer. Weil, also ich habe es öfters mal schon beobachtet, dass es auch irgendwie YouTuber oder Kanäle gibt, wo irgendwie die SIM-Karte nie drin ist. Da hatte ich es auch mal neulich mit Kilian drüber.
Inwiefern? Ja,
wie meinst du inwiefern?
Naja, dass du mit Kilian darüber gesprochen hast, dass er keine SIM-Karte drin hat, oder wie?
Nee, er hat eine SIM-Karte drin. Wir haben es nur beobachtet. Wir hatten die Beobachtung, dass einige andere Kanäle, irgendwie auch kleinere Kanäle oder egal welches Video man sich anguckt, manchmal irgendwie die SIM-Karte nicht in dem Smartphone drin haben und man dann eben nicht weiß, okay, hat derjenige das Smartphone jetzt wirklich getestet oder nicht, ohne da jemanden irgendwas in die Schuhe schieben zu wollen.
Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich, ich weiß nicht, wie das so im Android-Bereich ist, aber ich glaube auch, du kannst die Probleme von einem, also bei mir ist vor allen Dingen, sag ich mal, bei einem neuen Betriebssystem iOS 16, 15, 14 und so weiter, du kannst im Alltag erstmal nur rausfinden, was funktioniert gut und was funktioniert gut, wenn nicht gut, wenn du es tagtäglich in jeder Situation benutzt.
Genau,
ja. Und alles andere ist dann einfach nur, sag ich mal, weichgespülte Info, wo man eigentlich nicht über das Produkt wirklich mitkriegt, was sind die Vor- und Nachteile von Software oder vielleicht auch Hardware.
Ja.
Von der Seite ist es natürlich manchmal auch ein großer Painpoint. Zum Beispiel jetzt, wenn du auf iOS 16.0 reingehst, weil du natürlich mit 15.7.1 ein sehr stabiles System hast, wo es eigentlich wenig Fehler gibt und du kommst dann eigentlich wieder runter und denkst dir so, es kann doch jetzt nicht wahr sein, dass HomeKit jetzt irgendwie, alle meine Szenen zum Beispiel in iOS 16 funktionieren einfach Rotze. Also es dauert einfach unfassbar lange, bis hier zum Beispiel Guten Abend-Szene eingerichtet ist. Und dann sagte ich, bin noch dran, warte bitte, kleinen Moment noch. Und du denkst, es kann nicht so schwer sein. Es geht nur um Licht und ein HomePod Musik abspielen.
Weißt ich du? Will also, schlafen, mach das Licht aus.
Ja, oder so. Das hatte ich auch schon. Ich meine, dann fällt man halt zurück und denkt sich so, boah, ist es bitter, weil man es halt jetzt testen will. Aber das gehört natürlich dann auch ein bisschen zum Job natürlich dazu. Gibt es denn, sag ich mal so, also gibt es ein Smartphone, wo du sagen würdest, zu dem würdest du immer zurückkehren? So, bist du ein treuer Smartphone-Nutzer oder bist du immer mit dem nächsten Smartphone, was rauskommt, unterwegs?
Also tatsächlich seit letztem Jahr gibt es ein Smartphone, wo ich immer zurückgehen würde und das ist das Google Pixel 6. Ich kann dir ehrlich gesagt, also ich werde auch oft gefragt, warum genau das, weil es hat doch auch im Vergleich zum Pixel 6 Pro eigentlich so ein paar Abstriche, die man eher uncool findet. Aber irgendwie, ich habe dieses Teil, ich habe es mir auch selbst gekauft, es kam an, die ersten paar Tage genutzt und ich dachte mir, okay, wow, das ist echt mein Ding. Also es gab Abstriche und gerade auch diese ganze Display-Thematik, doch relativ dicke Display-Ränder, man hatte nicht 120 Hertz, sondern nur 90 Hertz. Also schon so Kleinigkeiten, wo man als Tech-Enthusiast sagt, hey, ich möchte eigentlich wirklich die vollen 100% und nicht irgendwie so mittendrin. Das hat mich bei dem Handy nicht gestört und ich habe es super lange genutzt, habe ja jetzt auch das Pixel 7, also den Nachfolger. Und ich mag das auch super gerne, aber da habe ich auch heute sogar erst drüber nachgedacht, weil ich am Dreh war für das Pixel 7 Review und dachte mir, okay, aber ich hätte auch kein Problem damit, wieder das Pixel 6 zu nutzen. Also ich glaube, seit letztem Jahr wäre es das Smartphone.
Okay, krass. Und sag mir mal, das Nothing Phone, wie war das so?
Hat mir auch extrem gut gefallen. Also vielleicht du sogar als Apple-Mensch würdest, glaube ich, auch das Handling super gerne mögen, weil es sich echt anfühlt wie ein iPhone, weil es eben auch dieses kann.
Ja? Was für eine Software ist denn da drauf?
Android.
Achso, die haben keine eigene Software, ne? Das ist quasi, die Hardware ist von denen.
Genau, ich weiß gar nicht, jetzt aus dem Stegreif, was für ein Snapdragon drin ist, aber es ist ein Snapdragon-Prozessor drin. Es läuft basiert aber auf Android und die haben halt ihre eigene Oberfläche wie Samsung, Oppo und alle drum und dran. Aber es basiert auf Android.
Das heißt, wenn du jetzt wechselst zwischen Android oder zwischen Phones, die eine Android-Version drauf haben, sehen die immer, also Design ist anders jetzt von der Software, aber der grobe Aufbau ist immer gleich oder muss man sich da umgewöhnen?
Ja, also der grobe Aufbau ist, finde ich, eigentlich relativ gleich. Also klar, es sieht immer mal ein bisschen anders aus, wie du schon gesagt hast, auch durch die verschiedenen Oberflächen. Aber dadurch, dass eben alles auf Android basiert, ist alles eigentlich relativ identisch. Also ich baue mir auch immer meinen Homescreen genauso auf, wie ich ihn auf jedem anderen Smartphone auch habe. Und dadurch weiß ich dann genau, okay, ich habe ein 5x5 Raster oder ein 5x6 Raster. Das heißt, ich habe dann 5 Apps aufgereiht nebeneinander und es sind immer an derselben Position die exakt selben Apps. Außer es ändert sich mal irgendwie eine App, weil ich sage, okay, für das Gadget brauche ich die App nicht mehr oder die App nutze ich jetzt nicht mehr oder habe sie für was anderes ausgetauscht. Aber ansonsten ist es immer gleich.
Selbst im Wallpaper. Ich bin ja jetzt ein bisschen traurig, ne? Du hast ja eben ganz viele Smartphones aufgezählt. Da war ja kein einziges Apple-Produkt dabei, ne?
Ja, also ich bin so ein bisschen auf dem, ich weiß nicht, momentan habe ich es mehr mit Android, sorry.
Aber was war denn das letzte iPhone, was du benutzt hast?
Das iPhone 13 Mini und das 14 Pro kommt jetzt nächste Woche bei mir an.
Ach krass. Und das hast du auch eine längere Zeit benutzt oder bist du da irgendwie wieder schnell Mini? Weggekommen?
Ja. Das 13 Mini habe ich eine längere Zeit genutzt. Fast so lang wie das Nothing Phone, also mal am Stück, so 5-6 Wochen.
Aber nicht so lang wie das Pixel?
Nein.
Was hat dich denn so gestört?
Ich würde nicht mal sagen, dass mich was gestört hat. Ich würde einfach sagen, dass mich... Du willst mich jetzt von Apple überzeugen, ne?
Nee, überhaupt nicht. Ich will 0,0 überzeugen. Ich will einfach nur... Das ist ein Kundengespräch. Ich will rausfinden, was die Entscheidungen für dich waren, dich für ein Android zu entscheiden.
Also ich glaube, der Hauptgrund war einfach, dass ich dieses Verspielte an Android einfach mehr mag.
Sag mal Beispiele.
Also einfach die Optik an sich. Du hast ja teilweise auch noch mal mehr Funktionen oder Anpassungsmöglichkeiten.
Klar, was denn durch so? iOS.
Anpassungsmöglichkeiten. Ja. Ja, jetzt seit iOS 16, das ist ja das, was ich sagen wollte, weniger, weil du jetzt auch die Widgets hast. Aber davor wäre das zum Beispiel das Argument gewesen. Jetzt gerade aus dem Stegreif habe ich sogar gar keinen Sitz, hast du mir erwischt.
Aber okay, nee, macht ja nichts. Aber ich sag mal, was sind, also, wie ist der Entscheidungsweg? Du guckst dir das Telefon an und sagst, wie sieht das aus? Du guckst dir die Hardware an, was brauchst du? Wobei du da ja auch bei einem mal dann gesagt hast, okay, hat nicht 120 Hertz, aber irgendwie mache ich das Smartphone irgendwie doch ganz gerne. Was sind denn die Entscheidungsmerkmale für dich, zu sagen, das ist das Smartphone, was ich länger benutzen werde? Wie gehst du da vor? Zum Beispiel, ich gebe dir nochmal ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mich entscheiden muss, sagen wir jetzt mal doof gesagt, für ein iPad, ich muss mich für ein iPad entscheiden, würde ich als erstes entscheiden, was für eine Bildschirmgröße wünsche ich mir? Also worauf will ich den ganzen Tag drauf gucken? Dann würde ich gucken, okay, was ist mir wichtig beim Display, Auflösung, bla bla bla, dann Funktion, dann Look. So, also wie ist da so dein, ich rede jetzt nur von dir persönlich, jetzt nicht unbedingt von deinen Videos, so wie du die für die Videos machst, sondern für dich persönlich.
Okay, also da ist es tatsächlich fast Punkt 1 Display, weil man beim iPhone immer noch die Notch hat, ja, jetzt ist dein Dynamic Island. Aber das ist es ist halt trotzdem noch so ein Klotz, den du drin hast. Und bei Android-Smartphones ist es dann immer so ein kleines Loch. Oder dann hast du jetzt mittlerweile ja auch wie beim Nothing Phone oder jetzt beim Pixel leider nicht. Aber damals beim Pixel 5 war es so, auch gleichmäßig dünne Display-Ränder und dann eben nur dieses kleine Loch. Also es sieht vom Frontdesign her, finde ich, erfrischender und futuristischer aus als ein iPhone. Dann ist bei mir auch immer noch so ein Punkt Kamera. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich immer wieder zum Pixel zurückgehe, weil mir die Pixel-Kamera an sich die Bilder unglaublich gut gefallen.
Das habe ich schon oft gehört.
Ja, genau. Das habe ich oft gehört. Und ich merke auch mittlerweile, okay, ich fotografiere sehr gerne auch mal mit einem Smartphone, wenn die Kamera gut ist. Und ich habe das Gefühl, für meinen Geschmack bietet es das Pixel einfach. Also es bietet für mich meiner Meinung nach die besten Bilder. Und dann ist auch immer noch so ein Punkt irgendwie halt Software. Wie verspielt sieht sie aus? Beim iPhone ist ja so, da hast du iOS und das war's. Und bei Android-Smartphones hast du ja doch auch verschiedene Oberflächen. Ich mag zum Beispiel auch One UI von Samsung super gerne, weil es eben diese verspielte, doch irgendwie dann auch minimalistische Art hat. Und wie gesagt, bei einem iPhone ist es halt immer iOS. Und ich glaube, das ist auch diese Abwechslung, die mich so ein bisschen anmacht.
Also du brauchst immer mal wieder was Neues, ja?
Ja, genau, so ein bisschen erfrischend.
Und sag mal, kannst du nicht mal ein Video machen, wo du die Kameras vom 14 Pro und vom Pixel 7 Pro vergleichst?
Das ist geplant. Der Vergleich ist tatsächlich geplant.
Ja, das ist natürlich cool. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das schlagen wird, weil ich auch schon öfters gehört habe, dass die Pixel-Kamera irgendwie toll sein soll.
Mhm. Ja, wie ist es denn bei dir, wenn du drauf achtest, welches Smartphone oder iPhone es wird?
Auf was? Also ich habe noch nie ein Android benutzt.
Noch kein einziges Mal?
Nein. Ich habe mal eins in die Hand gedrückt. Ich habe mal eins in die Hand gedrückt bekommen. Ich habe mir auch bei Killian mal welche angeguckt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, harte Überforderung, wenn ich diese Oberfläche sehe und die Wischgesten. Wie finde ich was? Also es überfordert mich ultra. Ich komme da gar nicht mit klar. Ich habe schon überlegt, ob ich dazu mal ein Video mache und versuche einen Tag. Aber ich sage dir, ich wäre nicht mehr arbeitsfähig. Ich könnte das Licht im Büro nicht anmachen, die Tür nicht öffnen. Gut, ich hätte dann noch einen Ersatzschlüssel dabei. Aber es wäre im Prinzip für mich ein Rückfall in die Steinzeit.
Okay.
Bezahlung. Also gibt's Apple Pay. Ja, witzig. Google Pay müsste ich dann, also ich müsste ja ein Rattenschwanz von Sachen einrichten. Ich müsste Notizen umziehen. Ich müsste Kontakte umziehen. Weil man kann ja auf dem Android keine iCloud einrichten, irgendwie als so ein, wie man zum Beispiel jetzt Google auf dem iPhone einrichten kann. Mhm. Geht das nicht auf dem Android, ne?
Nein, das geht nicht.
Ist ja sehr unfreundlich von euch, ne?
Ist, ja. Nee, aber da habe ich mich tatsächlich selber schon mal drüber geärgert, weil ich auch über iCloud was praktisch mir rüberziehen wollte auf dem Android. Und da habe ich gedacht, okay, es muss doch irgendwie eine iCloud-App oder so geben. Und da habe ich geguckt und da habe ich dann gemerkt, nö, gibt's nicht. Und es ist auch gar nicht so einfach oder geht einfach
nicht. Es gibt ja eine iCloud-App für Windows, um beispielsweise auf dem Windows-Rechner Kontakte, Fotos und so weiter zu synchronisieren. Und inzwischen ist es ja auch so, dass man zum Beispiel über app-spezifische Passwörter bei iCloud synchronisieren kann mit Drittanbieter-Seiten beispielsweise. Das heißt, theoretisch müsste es für Android möglich sein, das einzubinden, dass man zumindest so Basissachen wie Kontakte, Kalender reinsynchronisieren kann. Und eigentlich ist ja Android auch immer sehr schnell mit neuen Funktionen. Ne? Wundert mich, dass die in dem Bereich sich da so zumachen.
Ich habe auch das Gefühl, es wirkt sehr bewusst. Es wirkt sehr, sehr bewusst, dass sie das machen. Ich kann mir nicht erklären, warum. Aber gerade weil du auch meintest, dass du da aufgeschmissen wärst mit dem Hin- und Herwechseln und alles umtransferieren, das ist ja im Grunde das, was ich oder andere, die Smartphones testen, regelmäßig machen müssen. Also was ich da rumwechsel und wie oft ich schon WhatsApp-Chats verloren habe und also das ist ganz, ganz, ganz verrückt. Also da gibt es die verrücktesten Stories, was ich schon irgendwie verloren habe an Bildern und Daten und manchmal auch wirklich wichtigen Daten.
Wobei natürlich Google zum Beispiel ja, wenn du in einem Google-Umgebung bist, die kriegst du eigentlich auf jedes Smartphone vernünftig drauf, ne? Oder gibt es da auch noch mal Unterschiede? Wie heißt bei Google diese Notiz-App? Google Task Notizen, aber gibt es noch Google Tasks?
Google Keep.
Keep, genau, Keep.
Keep.
Und Keep gibt es ja auch für iOS, ne?
Ja, also als App, genau.
Ja. Aber die Funktionalität ist, sag ich mal, die gleiche oder gibt es da Einschränkungen?
Weißt du das? Das ist dasselbe Aufbau. Also das ist total gleich.
Das heißt, nur du hättest ja eigentlich
Keep halt nicht.
Was benutzt du denn für Notizen?
Notion.
Ja. Okay. Ja. Gut, Notion finde ich halt nur auf iOS. Es ist manchmal, klar, wenn du jetzt ein Video planst oder so, ist super, aber für To-Do-Listen oder so finde ich es ein bisschen aktig, da immer reinzugehen und so weiter. Da ist halt eine knackigere App, wie jetzt Erinnerung oder keine Ahnung, irgendwas anderes, finde ich halt ein bisschen angenehmer. Kannst du auch mal einsprechen, ne? Ist sie gleich drin und so.
Klar, ja. Das kannst du jetzt aber im Pixel auch in Notion, weil es ja die Spracheingabe hat.
Ah, siehst du? aber okay, also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, du bist eigentlich eher so, was das Smartphone angeht, im Android-Bereich unterwegs. Einfach aus Gewohnheit, weniger aus krassen Funktionen.
Ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwie was gegen iPhones habe. Also ich bin da wirklich auch offen für. Also ich teste die ja auch super gerne und bei mir liegt auch immer mindestens ein iPhone rum. Und manchmal strahlt es mich auch an und es gibt auch Phasen, wo ich sage, okay, komm, jetzt nutzt du es mal 2 Tage. So ist es ja nicht.
Aber dann fühlst du dich schlecht und dann kehrst du zurück.
Nee, es gibt immer irgendwie was, wo ich dann sage, Ich will wieder zum Android zurück. Oder was ich auch gerne irgendwie nutze, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich bin auch so ein Hybrid-Watch-Typ. Und was heißt ich habe das Gefühl, wie meinst du?
Wie Hybrid-Watch?
Also ich neben Apple Watches und so und Smartwatches gibt es ja die Hybrid-Watchen. Und die mag ich auch irgendwie super gerne, weil ich auch diese hab, also dieses Gefühl mag, das sieht aus wie eine normale Uhr, hat aber technisch viel mehr zu bieten. Mhm. Und ich habe das Gefühl, es ist vielleicht aber auch nur Einbildungssache, dass gerade meine Withings Steel HR besser mit einem Android-Smartphone funktioniert als mit einem iPhone. Also ich habe das Gefühl, es synchronisiert sich besser, synchronisiert sich schneller. Und das ist dann auch immer so ein Grund, wo ich sage, okay, jetzt nutze ich gerade diese Hybrid-Watch und ich will, dass sie wirklich ohne Einschränkungen funktioniert. Und dann ist es auch wieder so ein Grund, auf dem Android zu wechseln. Aber vielleicht ist es auch nur Gefühlssache.
Ja, ich glaube schon, dass es Gefühlssache ist. Früher war es ja so, dass Leute gesagt haben, ich gehe zu Apple, weil es zu teuer. Jetzt ist es gefühlt alles ungefähr gleich teuer.
Ja.
Oder? Also
kommt halt drauf ist, an. Also,
ja. Ich sag mal, ich rede jetzt von den Premium-Phones. Was kostet so ein Pixel Pro? Gut, die sind ein bisschen günstiger, ne, oder?
899, 999, irgendwie sowas in dem
drin. In der Standardversion oder mit schon ordentlich Speicher?
Also ich glaube, Standard ist 899, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Ja, ist ein bisschen günstiger vielleicht. Aber ich meine, die Entscheidung ja liegt ja meistens auch ein bisschen daran, wo man herkommt. Ne? Ich bin halt schon früh bei Apple irgendwie gelandet und das hat mich dann auf Dauer auch irgendwie überzeugt. Und ich glaube, das ist halt in dem Android-Bereich auch ähnlich, wenn du einmal so in dem Ökosystem dich eingenistet hast und da, sag ich mal, so viel mitgemacht hast, dann willst du natürlich da zurück. Der Mensch ist ja da wahrscheinlich am Ende des Tages ein Gewohnheitstier, ne?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch das.
Man weiß es nicht. Aber wir werden es noch rausfinden. Ich würde jetzt mal die zweite Frage raushauen, um unser Wissen noch mal ein bisschen zu testen. Was ist auf dem ersten Apple-Logo zu sehen? Da könntest du jetzt punkten. Okay, ich lese dir trotzdem mal die Möglichkeiten vor, Maxel. Soll ich dich eigentlich Max oder Maxel nennen?
Aber wie du willst, du kannst dich auch gern Max nennen.
Ich wusste ja nicht. Ich habe deinen Namen, also ich habe Maxel gelesen. Ich wusste ja nicht, ob du jetzt Max wirklich heißt. Aber wusstest du, dass ich mir überlegt habe, Maxel, ich habe gedacht, wie kommt man auf Maxel? Und ich habe gedacht, es kann eigentlich nur aus Bayern kommen.
Ja, es kommt auch aus Bayern. Und der Name entstand wirklich, weil mich mein Papa immer früher Maxlinger genannt hat. Ja. Und daher kommt der Name Maxel.
Ja, das war gut. Also kriegt man auf jeden Fall den richtigen Vibe bei deinem Namen mit. Ich sag's einfach so, wie es rauskommt. Wir fangen mit A an, und zwar ist das Isaac Newton unter einem Baum, B, ein Regenbogen, C, die Konturen eines angebissenen Apfels, D, die Garage, in der Apple gegründet wurde. Das sind die vier Optionen. Ne? Ja. Also du müsstest dich jetzt entscheiden zwischen A, Isaac Newton unter einem Baum, B, ein Regenbogen, C, die Konturen eines angebissenen Apfels, oder D, die Garage, in der Apple gegründet wurde. Was ist auf
dem ersten? Also der angebissene Apfel mit den Konturen ist es nicht.
Ich lasse dir diesmal
nicht vortreten. Ich habe gerade das Bild nicht. Da googeln darf ich nicht, ne?
Googeln sowieso nicht, wenn dann nur Appeln. Nee, googeln darfst du nicht, du musst.
Sitzt unter diesem Apfelbaum Isaac Newton? Oder ist es ein Apfelbaum, worunter er sitzt? Ich schwank zwischen A und D.
A, also zwischen A, Isaac Newton, dein Baum, oder D, die Garage, in der Apple gegründet wurde.
Aber ich sag A, ich bin bei diesem Apfelbaum-Ding.
Du bist auch mit A, würde ich sagen, richtig beraten, weil es ist A. Das erste Logo von Apple zeigte den Naturforscher und Philosoph Isaac Newton unter einem Baum sitzend, wobei über dessen Kopf ein Apfel hängt. Also, Punkt für dich, Punkt für mich, war jetzt auch, sag ich mal, wenn man Apple natürlich im Apple-Universum ist, weiß man das. Du bist ja, sag ich mal, so zwischen den Welten, deswegen nehme ich dir das jetzt überhaupt nicht übel, dass du da geschwankt bist zwischen diesen beiden Antworten. Ich denke, viele auch von den Zuhörern haben schon mal dieses Logo gesehen. Das sieht wirklich, musst du nochmal googeln, das sieht wirklich sehr, sehr abenteuerlich aus, weil man einfach, ich finde, man sieht einfach in dem Logo, viele Leute, wenn sie anfangen mit irgendwas, machen sich halt einen Megakopf darüber, wie ihr Logo aussehen soll und denken sich halt, das muss da noch drin vorkommen und das wäre nicht schlecht. Und für denjenigen, der da unbeteiligt auf das Logo guckt, der ist so, what is going on? So, und das ist, für mich ist das Logo so, was zum Teufel ist auf diesem Logo los? Da passiert so viel, dass man sich fragt, was soll das? Aber es war der Anfang von Apple. Von der Seite, irgendwas war schon dran an dem Ganzen.
Also, dass es, wie gesagt, dieses Apfelbaum-Logo gibt, wusste ich. Ich wusste nur nicht, dass da jemand drunter sitzt. Das habe ich irgendwie nicht mehr im Sinn gehabt.
Muss ich mal angucken. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr speziell aus, sage ich mal. Mhm.
Ich habe nicht Apples.
Ja, du musst es mal appeln. Es sollte ja auch mal eine Apple-Suchmaschine kommen. Gab es zumindest mal in den Gerüchten, aber die ist bis heute hat sie nicht das Licht entdeckt. Da ist Google nach wie vor natürlich sehr iSearch. Weit vorne mit dabei. Ja? Benutzt du Google eigentlich iSearch? Was ist das denn?
Ja. Ach so. Ich dachte nur, so könnte man es nennen.
Ja, super, das ist super. Ich glaube, die heißt wahrscheinlich, die Suchmaschine heißt dann auch Siri oder so. Aber sag mir mal, benutzt du Google als normale Suche oder benutzt du so eine alternative Suche?
Nee, ich nutze Google.
Ja.
Du auch?
Also ich benutze, es klingt jetzt irgendwie so, wie soll ich sagen, so ein bisschen komisch, aber ich benutze
Ecosia oder so?
Ja, Ecosia. Ja. Ich habe die auf dem iPhone fest eingestellt und ich muss auch sagen, es funktioniert eigentlich ganz gut. Okay. Auf dem Safari da habe ich keine Startseite, die ich benutze, sondern gebe ich meistens oben direkt den Suchbegriff ein und dann benutze ich auf dem Mac meistens Google, aber auf dem iPhone habe ich da Ecosia eingestellt und bin eigentlich auch in meisten Zeit damit zufrieden, muss ich sagen. Ich hatte jetzt neulich.
Also, so die Suchergebnisse sind gut.
Ich würde schon sagen, wenn es manchmal sehr ins Detail geht. Manchmal haben wir zum Beispiel so, sag ich mal, im Support, beim neuen Prozessor bei Apple, es entsteht irgendein Problem, was wir noch nie hatten. Weil es ein neues Betriebssystem ist, eine neue Hardware. Und dann muss man natürlich auch gucken, in welche Richtung muss man überhaupt recherchieren hier, weil das alles neu ist sozusagen. Und wenn du da mit Google arbeitest, würde ich sagen, kriegst du auf jeden Fall bessere Hinweise darauf, in welche Richtung du suchen musst, um das Problem zu lösen, als wenn das zum Beispiel Ecosia der Fall wäre. Aber bei so, ich würde sagen, wahrscheinlich bei 90% der Suchen habe ich jetzt keinen großen Unterschied gemerkt. Ich bin ja immer so, ich hatte gestern so eine Situation, ich weiß nicht, das ist jetzt eigentlich so ein bisschen off-topic, aber es geht ja auch so ein bisschen in diese Thematik rein. Mein Neffe ist gerade hier und ich habe in einem Gespräch mit ihm gesagt, dass ich nach so einer nach so einer Steckdosenverlängerung, wie nennt man die?
Steckdosenleiste.
So eine Steckdosenleiste, aber es gibt so eine, die ist wie so ein Würfel und die hat auf jeder Seite sozusagen so die Möglichkeit, einen Stecker reinzustecken. Und die sehen auch irgendwie ein bisschen schöner aus, als wenn du einfach so eine Steckdosenleiste liegen hast.
Ja.
Und das habe ich ihm erzählt, bin dann irgendwie auch wieder durch einen Zufall hier in Berlin in den Laden gelaufen, wollte mir da einen Pulli kaufen. Da gab es diese, die ich gesucht habe, diese quadratischen Steckdosenleiste, gab es da. Ich habe die gekauft. Komm nach Hause, mach Instagram auf und krieg eine Werbung von diesem Produkt direkt angezeigt. Und es gibt halt so manchmal so Momente, wo man denkt irgendwie, wo Leute sagen, man wird abgehört oder so, weißt du? Aber dadurch, dass man so Google und Co. und whatever benutzt, kann, glaube ich, schon so eine Prediction da sein, was du als nächstes suchen wirst oder was du vielleicht gesucht hast, was du mit Leuten dich ausgetauscht hast. Deswegen, ich sag mal, das ist auch so ein bisschen ein Bereich, da kannst du ja auch gleich noch mal ein bisschen was zu sagen, der mir halt in dem Bereich Android, Google und so weiter halt überhaupt nicht gefällt, wo ich einfach starke Probleme habe. WhatsApp kommt noch dazu, Instagram, wo einfach Daten ausgetauscht werden, Facebook nochmal Daten synchronisiert werden, wo einfach man in manchen Bereichen vielleicht Vorteile hat, dadurch, dass es alles verknüpft ist und dahinter irgendwie eine AI läuft, die dir irgendwie gute Vorschläge macht. Auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen scary.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte das so eine ähnliche Situation neulich mit Socken. Ich bin nämlich so ein bunter Typ und ich ziehe gern Happy Socks an. Also ich denke, die kennst du, ne? Und ich habe dann nach Socken geguckt und habe mich dann auch mit meiner Mutter, weil ich da bei meinen Eltern zu Besuch war, habe mich da mit meiner Mutter drüber unterhalten und gemeint, irgendwie die und die Socken und Happy Socks finde ich eigentlich gut. Und dann habe ich zwischendrin mal so nach einfach bunten Socken gegoogelt und irgendwann dann auf Instagram kam dann Happy Socks Werbung, aber die ganze Zeit, also es hat nicht mehr aufgehört. Ich habe dann Stories geguckt, nächste Story, zwischendrin eine Werbung, Happy Socks. Story geguckt, zwischendrin nächste Werbung, irgendwelche anderen bunten Socken, wo ich mir dachte, ich habe die schon bestellt, ich brauche die jetzt nicht mehr. Aber also ich hatte so eine ähnliche Situation natürlich auch.
Ich meine, was man halt wissen müsste, ist, passiert das durch irgendwelche Cookies, die gesetzt wurden, oder wodurch passiert das? Oder was auch, würde ich sagen, in sehr, sehr vielen Fällen die Lösung ist, es ist einfach, weil man das im Kopf hat, dass man das jetzt vermehrt sieht, wo du dir vielleicht noch nicht über Socken Gedanken gemacht hast, dass du welche kaufen willst.
Dass es so eine Einbildungssache ist?
Nee, das ist so ein, also ich weiß, es gibt einen Fachbegriff dafür, aber das quasi das, was du, wenn du jetzt nach einem Tesla suchst und willst den Tesla kaufen, siehst du auf der Straße permanent Teslas.
Ach so, genau, ja, diese andere Wahrnehmung dann.
Ja, genau, selektive Wahrnehmung, glaube ich, ne?
Ja.
Ich meine, das ist auch ein Bereich, den man natürlich auch bedenken muss, dass es halt, dass du natürlich dich mit dem Thema auseinandersetzt und dann permanent fokussierst dich darauf, aber genauso gibt's diese Momente, die du beschrieben hast. Du hast dir Socken bestellt und zack, wirst du zugespammt mit Socken von allen Seiten. Ich finde, das ist halt ein Bereich, wo Apple extrem stark ist und wo Android fragwürdig ist in vielen Bereichen, weil bei den Apps zum Beispiel, die du runterlädst, weißt du nie wirklich, was im Hintergrund passiert, was mit deinen Daten passiert. Und das ist, finde ich, auch ein Bereich, der ja von vielen irgendwie vernachlässigt wird, gefühlt.
Ja, also was ich jetzt schon merke, ist, dass auch Google so langsam ein bisschen nachzieht. Zumindest versuchen sie das so nach außen hin zu zeigen. Ob es letztendlich natürlich immer so ist, weiß man nicht. Aber jetzt zum Beispiel, um nochmal auf die Pixel-Geräte zurückzukommen, da wurde jetzt ja auch der Titan M2-Prozessor verbaut, der ja angeblich laut einer unabhängigen Prüfung das Pixel zum sichersten Smartphone auf dem Markt macht. So sagen die es zumindest.
Ja.
Ob es letztendlich der Fall ist. Ich meine, klar, man weiß, Apple und iPhone und MacBook und alles drum und dran ist unfassbar sicher. Und da ist es ja auch bekannt, dass die Daten nicht rausgeben. Und Google verdient ja praktisch Geld mit den Daten.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das Problem ist halt, es crasht ein bisschen mit dem Businessmodell von Google natürlich, ne? Weil Googles Businessmodell sind ja Daten. Daraus wird ja Werbung, Ads und so weiter generiert. Und bei Apple ist es halt die Produkte, womit Apple das Geld verdient. Klar, Apple fängt jetzt auch an und schaltet hier und da Werbung, aber ich glaube, was ein sehr, sehr starkes Alleinstellungsmerkmal ist, ist halt die Verwaltung der Daten, dass die nicht in irgendeiner Weise ausgewertet werden im Hintergrund. Ich finde es einfach, also ich sag mal, sowohl WhatsApp, Instagram ist halt ein krasses Datenmonster. Und im Google-Bereich mit der Suchmaschine, mit den Google Services, glaube ich, ist auch noch mal so ein Thema, wo ich schon glaube, die erhöhen die Sicherheit von der gesamten Plattform. Aber was mit den Daten intern passiert, um entsprechend, sag ich mal, Sales beziehungsweise Werbung und so weiter an den Mann zu bringen, das sehe ich halt schon super kritisch. Und das ist, sag ich mal so, was mich auch ein bisschen von diesem gesamten Bereich so fernhält, weil ich da nicht so Bock drauf habe, dass, also gar nicht mal, dass jetzt irgendwelche Sachen rauskommen, die ich auf meinem Telefon habe. Am Ende des Tages, also jedes Foto, was auf meinem iPhone ist, das könnte theoretisch auch, also mich würde es jetzt nicht stören, wenn es, natürlich ist es nicht geil, aber ich würde jetzt nicht daran sterben, dass es irgendwie im Internet landet oder so. Das heißt, ich würde da der Plattform erstmal grundsätzlich vertrauen. Aber die Masse an Daten, die dann sozusagen gesammelt wird, die finde ich schon ein bisschen scary. Also
ja, auf jeden Fall. Also auch gerade, weil du gemeint hast, dass so manche Sachen irgendwie von einem im Internet landen. Ich finde das auch gerade so in unserer Lage als irgendwie YouTuber oder wie auch immer manchmal echt schwer zu überlegen oder praktisch eine Priorität oder eine Grenze zu setzen. Was zeige ich und was sage ich von mir und von meinem Privatleben? und was halte ich einfach raus, weil ich nicht möchte, dass es jeder mitbekommt. Oder das ist mittlerweile auch so ein bisschen mein Struggle, den ich habe, dass ich immer irgendwie davor, also vor einem Skript oder so sitze und denke, okay, ich hätte jetzt auch so eine Alltagssituation, die aber vielleicht so ein bisschen zu privat wird. Also erwähne ich die jetzt oder erwähne ich sie nicht? Ich finde, das ist auch allgemein so ein Problem, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, in Anführungsstrichen.
Voll. Wir sind ja jetzt schon sehr, sehr tief in der Zeit. Ein Thema wollte ich noch mit dir besprechen. Du hast es mir auch im Vorgespräch mitgeteilt, dass du ein riesen Kaffee-Fan bist. Hast du eine Kaffeemaschine oder holst du dir immer Kaffee oder wie ist das bei dir?
Also ich habe jetzt seit einem Jahr oder eineinhalb eine kleine Siebträgermaschine. Mhm. Und ich gehe auch gern viel Kaffee trinken. Also ich gehe vor allem in Karlsruhe gerne Kaffee trinken. Ich habe da so auch ein Lieblingscafé. Ich weiß nicht, darf man den Namen mal nennen?
Ja, klar.
Espresso Haus Tostino heißt es. Also da bin ich sehr, sehr oft, weil der wirklich gut ist, der Kaffee. Und manchmal gehe ich aber auch auf Google Maps und gucke so, gut, was gibt es im Umkreis noch von Karlsruhe für andere Cafés und probiere aus und probiere rum. Aber ich merke immer so von der Note her bin ich eher so ein bisschen dieser süße Typ. Ich weiß nicht, wie es da bei dir ist.
Süße Typ, also ich sag mal so, hier in Berlin, du warst ja schon mal in Berlin, ne?
Ja, schon des Öfteren.
Auch, aber, du hast ja hier auch schon Kaffee
getrunken.
Ja. Und es gibt für mich beim Kaffee hier in Berlin zum Beispiel so zwei Ecken. Die eine Ecke ist halt so ein, jetzt mal doof gesagt, dreckiger italienischer Kaffee. Mhm. Also so ein bisschen, ja, vielleicht nicht säuerlich, aber ich sag mal einfach ein bisschen kräftiger, ein bisschen bitterer vielleicht auch. Und dann gibt's so die Berliner Variante, also die, ich nenne die einfach so, weil da gibt's halt hier diese, sag ich mal, absoluten krassen Berliner Kaffee-Röstereien, die dann wirklich da das Durchpegeln von Gramm bis sonst was, also wirklich bis ins letzte Detail. Mir sind die manchmal ein bisschen zu, also mir gehen die ein bisschen zu sehr in so eine Tee-Richtung. Mir fehlt dann manchmal einfach so ein bisschen was Kräftiges. Mir sind ja ein bisschen zu lasch, sag ich mal jetzt gesagt.
Also du brauchst so ein bisschen Power dahinter.
Ja, ich brauch so ein bisschen, es muss schon ein bisschen ekelig werden, nein. Aber es muss schon kräftig sein. Ja. Und ja, ich weiß nicht, ich kann es schwer in Worte fassen. Mir ist es halt manchmal bei bei diesen wirklich ausgegrammten und ausgepegelten Kaffees ist mir ein bisschen zu clean und zu weich.
Mhm. Also es darf und, auch mal nicht perfekt sein.
Es darf auch mal nicht perfekt sein. Wobei ich auch sagen würde, manchmal schmeckt ein Kaffee auch gut, weil du gerade ein gutes Gespräch hast oder das Wetter schön ist oder whatever. Mhm. Aber klar, die Qualität ist ja auch krass hochgegangen jetzt durch diese. Ich habe das ja, also hier, wenn du schon Kilian besucht hast, da hast du ja auch gesehen, da hat er ja seine mega teure Kaffeemaschine mit allem Drum und Dran, was du dir vorstellen kannst. Und da gibt es ja viele Läden hier auch, die so am Start sind. Und ich habe jetzt, also meine Kaffeemaschine ist gerade kaputt gegangen. Die hat immer hier zu einem Lichtausfall gesorgt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt reparieren kann oder nicht, aber ich gucke jetzt gerade nach einer neuen Kaffeemaschine.
Was hattest du für eine?
Ich hatte eine Gadgea, auch eine Siebträger, aber sag ich mal auch unteres Preismodell. Ich glaube, also die lag wahrscheinlich so zwischen 200 und 500 Euro. Ich weiß es nicht mehr. Die ist auch schon sehr, sehr alt. Mhm. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich die nochmal reparieren lassen soll. Das muss ich mir jetzt mal überlegen. Aber ich hatte dann so ein bisschen mal geguckt und ich will halt keinen Vollautomat, aber ich will auch nicht so ein, wenn ich mir jetzt, sag ich mal, vorm Support oder vor der Arbeit irgendwie, will ich jetzt auch nicht 8 Stunden da irgendwie den Kaffee nochmal richtig mahlen, dann die richtige Mahlstärke, dann da auf also die Gramm aus. Also ich möchte nicht so ein Gigaprozess für einen guten Kaffee, ist überhaupt nicht so mein Ding. Gut, ich hole mir auch gerne einen Kaffee, muss man sagen. Also ich gehe auch gerne einfach in Cafés, weil ich den Flair einfach mag, weil ich das, ist für mich so wie für viele früher und jetzt noch so ein paar eine Zigarette rauchen. Ja. Weißt du, so dieses Gefühl kann vielleicht der eine oder andere nachvollziehen. Man setzt sich irgendwo hin, ist entspannt, raucht eine Zigarette und hat einen schönen, entspannten Moment. So ist für mich ein Kaffee.
Was ich auch gemerkt habe, ein Kaffee schmeckt immer besser in Gemeinschaft.
Ja,
wenn du irgendwie mit Leuten unterwegs bist, dich mit Freunden triffst. Ich weiß nicht warum, aber da hat sogar mal ein Kaffee, den ich eigentlich nicht gut fand, irgendwie doch ganz okay geschmeckt.
Ja, es ist so, auf jeden Fall. Ja,
vielleicht, weil man sich nicht so auf den Geschmack konzentriert hat, sondern mehr aufs Gespräch. Und das Gespräch war gut.
Ja, ich glaube auch, weil es ein bisschen das Gefühl, man bestellt sich einen Kaffee und man setzt sich zusammen, ergibt ja einfach so ein positives Gefühl, dass man hat jetzt eine schöne Zeit zusammen und dann schmeckt der Kaffee nochmal besser auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir schließen den Podcast ab mit der letzten Frage, die sich für mich schon mal schrecklich anhört. Wie viele US-Dollar Körperschaftssteuern hat Apple von 2015 bis 2017 laut eigenen Angaben gezahlt?
Wie bitte?
So habe ich auch reagiert. Wie viele US-Dollar Körperschaftssteuer hat Apple von 2015 bis 2017 laut eigenen Angaben gezahlt?
B.
Körperschaftssteuer ist die Steuer auf das Einkommen von juristischen Personen wie beispielsweise Kapitalgesellschaften. Also es geht im Endeffekt, wie viel Steuern Apple bezahlt hat. Da ist die Antwort A 6 Millionen Dollar, Antwort B 308 Millionen Dollar, Antwort C 2,5 Milliarden Dollar und Antwort D 35 Milliarden Dollar.
C oder D, oder?
Also ich würde auch sagen, wenn die mit Millionen wegkommen, wäre es schon eine harte Nummer.
Da wird einiges hinterzogen dann.
Ja, oder die haben alle Schlupflöcher, die es gibt, irgendwie genutzt. Ich würde auch sagen, ich würde wahrscheinlich auf D gehen, 35 Milliarden Dollar, weil alles andere, also 35, das wären ja in 2 Jahren 35 Milliarden Dollar. Wenn du jetzt überlegst, auf 2015 bis 2017 2,5 Milliarden ist dann schon sehr wenig, ne?
Ja, eigentlich schon. Komm, ich sag auch D.
Ja, wir loggen D ein. Die Antwort ist richtig. Okay. Apple ist einer der größten Steuerzahler der Welt und hat in den Jahren 2015 bis 2017 über 35 Milliarden Dollar an Körperschaftssteuer gezahlt. Apple zahlt in jedem Land Steuern, in dem wir unsere Produkte verkaufen. Der weltweit effektive Steuersatz von Apple liegt bei 24,6% und damit über dem Durchschnitt der multinationalen US-Unternehmen. Max, es war wirklich mega nice, dass du am Start warst. Wir werden weiter deinen Kanal auf jeden Fall im Blick behalten. Bin sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das dich weiter treibt und vor allen Dingen auch, ja, wie es so in den nächsten Jahren bei dir sich entwickelt. Du hattest ja gesagt, da gibt es ein bisschen was, wo vielleicht sich Veränderungen für dich auch ergeben. Wenn du willst, können wir einfach vielleicht nächstes Jahr nochmal einen kleinen Update-Podcast machen. Vielleicht gibt es ja dann super schon Neuigkeiten. Gerne. Du kannst ja einfach...
Die Neuigkeiten gibt es sogar bald schon.
Ah, wann denn?
Ich will jetzt noch nichts genau manifestieren, aber ich peile Dezember an.
Ach du liebe Zeit, ja okay. Dann hoffe ich mal, dass ich von den Neuigkeiten erfahre. Und dann können wir gerne einfach gucken, dass wir in den nächsten Monaten, vielleicht Anfang, Mitte nächsten Jahres, dann nochmal einen Podcast so machen.
Super gerne. Ja?
Cool, mein Lieber. Dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.